Ostseewelle Podcast.
Am Telefon haben wir jetzt Axel Bosse. Moin, wie geht's denn dir?
Moin, ach, mir geht's doch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Ich kann im Moment nicht klagen.
Wir müssen mal die wichtigste Frage vorneweg klären. Bosse ist ja dein Künstlername. Eigentlich heißt du ja Axel Bosse. Freundin nennt dich Aki. Wie darf ich dich nennen?
Gerne Aki.
Aki.
Es ist wirklich so, ich bin rausgekommen 1980 und meine Mutter hat Aki gesagt, hat mich aber dann am Ende Axel genannt. Aber eigentlich nenne ich alle Aki.
Coole Sache, Mensch. Aki, es ist bei den meisten gerade Zeit für ein ausgedehntes Familienfrühstück. Was darf denn auf deinem Frühstückstisch niemals fehlen?
Also bei mir ist es so, ich bin eigentlich nicht so ein richtiger Frühstücker. Ich bin eher so Fraktion Mittagessen. Und ich versuche dann immer, obwohl ich sehr früh aufstehe, morgens so wenig zu essen, wie es nur geht. Da halte ich so ganz mit Sven Regner. Ich verstehe den Brunch nicht so richtig, aber das Mittag. Genauso kann man sagen. Aber ich, wenn ich frühstücke, dann gerne wirklich ein kleines Müsli oder so. Aber ansonsten versuche ich das zu vermeiden.
Du hast eben schon gesagt, du bist dann eher so ein Mittagesser, aber trotzdem Frühaufsteher. Wie läuft denn dann so ein Morgen bei dir ab, wenn der Wecker klingelt?
Na, also es gibt so verschiedene Tage. Also wenn der Wecker klingelt, dann liegt es vor allen Dingen an meinem Kind, weil die muss in die Schule. Und ich stehe aber schon gerne früh auf. Also es ist dann wirklich so eine 6 Uhr. Dann stehe ich auf und dann brauche ich erstmal so eine halbe Stunde, um klar zu kommen auf das ganze Leben. Und so ab 6.30 Uhr bin ich dann so ansprechbar. Und dann wacht im Normalfall mein Kind auf und dann essen wir zusammen. Ich ein kleines Müsli, sie mehr. Und dann beginnt eigentlich mein Arbeitstag. Im besten Falle schon um 8. Weil ich bei mir so das Gefühl habe, dass ich morgens irgendwie gut Musik machen kann. Und das mache ich dann eigentlich so bis um 11. Dann mache ich so die erste Pause. Und dann geht der Tag so weiter. Dann fange ich an so mit so ein bisschen Büro und so. Aber ich finde immer noch so die 8 bis 11, das ist so meine Zeit, wo ich am Klavier irgendwie gut bin.
Wie rar sind denn solche privaten Momente mit der Familie für dich? Gerade so im Sommer, du bist ja im Augenblick wieder viel unterwegs.
Ja, ist aber ganz gut, weil, also sagen wir es mal so, ich singe auf Deutsch, das bedeutet, ich bin grundsätzlich in Deutschland unterwegs, manchmal in Holland oder in Belgien oder in der Schweiz und Österreich. Aber so verglichen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die dann irgendwie so einmal über die ganze Welt oder durch Europa spielen, ist es bei mir eigentlich wirklich okay. Also es ist jetzt, der Sommer ist natürlich sehr voll. Da fahre ich meistens am Donnerstag los und komme irgendwann am Sonntag sehr spät nachts wieder. Aber das ist in Ordnung so. Also das geht sich immer ganz gut aus. Und wir haben alle gelernt, wie das ist, mal kurz Tschüss zu sagen und dann komme ich wieder. Und mittlerweile ist aber auch mein Kind so groß und meine Frau hat einfach auch manchmal Bock und dann kommen die einfach auch mit. Also das ist irgendwie gut. Und dann ist bei mir auch der Vorteil, dass ich natürlich mir sonst alles selber einteilen kann und wirklich sehr, sehr viel zu Hause bin. Das heißt, ich mag meinen Job eigentlich ganz gerne, weil das immer so, man ist so voll weg oder voll da. Und wenn ich da bin, bin ich auch wirklich dann auch zu Hause.
Ja, und was sind dann so typische Familienmomente, die du mit deiner Familie erlebst?
Ach, die schönsten Momente sind eigentlich immer die, wenn wir reisen. Also ich mag das auch gerne im Alltag und so weiter, aber am allermeisten ist es wirklich so, wenn wir alle drei nicht so viel zu tun haben und irgendwas Neues erleben, das ist irgendwie dann, das sind, glaube ich, dann doch immer die Dinge, die ich mir so merke oder die wir uns merken. Genau, also irgendwie ab und zu mal ein gutes Abenteuer erleben, das ist irgendwie schön.
Ja. Am 23. Juli holen wir dich nach Zingst. Das wird ein wirklich geiles Ostseewelle Open Air auf der Festwiese. Klassische Frage, worauf können wir uns da freuen? Antwort wäre wahrscheinlich auf all meine tollen Hits, aber was geht da ab?
Auf all meine tollen Hits? Nein, aber ich, das ist ja die Festwiese und ich mag Zingst sehr, sehr gerne. Und ich habe da einfach natürlich, also das muss man ja erstmal sagen, viel schöner geht es eben einfach nicht. Ne? Und dann kommen wir und wir müssen uns anstrengen, damit das dann auch nicht scheiße wird an dem Abend. Und wir spielen auf jeden Fall immer 2 Stunden 15. Es wird immer viel gelacht und viel getanzt. Und wir spielen ein paar ruhige Songs. Wir spielen aus allen 8 Alben komplett so das Beste, was entstanden ist, sage ich mal. Und die Abende werden eigentlich wirklich immer toll. Aber ich habe jetzt schon öfter mal so auch an Wassernähe gespielt. Und irgendwie ist es was Besonderes. Weil natürlich kommen auch ein paar, die da immer wohnen. Aber viele sind eben auch im Urlaub und sind entspannt. Und wenn dann noch eine gute Kultur kommt, dann wird's für die hoffentlich auch ein schönerer Urlaub.
Ja, jetzt bist du ja quasi überall in Deutschland und du warst auch schon im angrenzenden Ausland unterwegs. Feiern deine Fans hier im Norden an der Ostsee irgendwie auch ein bisschen anders als im Süden von Deutschland?
Na, ich habe das früher immer gedacht. Also so die absolute Wahrheit ist, also dass früher im Süden irgendwie niemand kam. Deswegen haben die gar nicht so richtig gefeiert. Mittlerweile ist es so ganz gut ausgeglichen. Also ich spiele in München mittlerweile vor fast genauso vielen Leuten wie, sage ich mal, in Berlin oder in Hamburg oder eben auch in Zingst. Deswegen jetzt merke ich das nicht mehr. Früher war es aber so, da ist dann in München, da sind 8 Leute gekommen und in Hamburg waren schon 2000. So, ne, das war irgendwie anders. So ist das manchmal, glaube ich, für eine Nordband. Genau. Ich glaube, bei den Sportfreunden Stiller war es immer andersrum am Anfang. Da kam dann in Hamburg eben keiner und München war schon voll. Aber mittlerweile merke ich keinen Unterschied mehr.
Nimm uns mal kurz mit auf Tour. Wie läuft denn so ein Touralltag bei dir so ab? So Sex, Drugs und Rock'n'Roll mit den Jungs, nächtelange Partys im Tourbus oder doch irgendwie ganz anders?
Nee, also es ist wirklich schön. So kann man es sagen. Also wir machen das alle schon seit 20 Jahren und also wirklich auch zusammen. Da sind dann hier und da Leute dazugekommen oder 2, 3 sind gegangen aus der Crew. Aber eigentlich sind wir so eine wirkliche, eingeschworene, tolle Familie. Und es läuft irgendwie alles wirklich nett und entspannt ab und auf eine Art und Weise irgendwie auch professionell. Aber ich habe irgendwie angefangen mit so 3 Leuten und die sind immer noch bei mir. Also wir sind früher zu viert durch die Gegend gefahren und vielleicht noch mit einem Mischer. Und das ist einfach seitdem, Stück für Stück sind irgendwie nette Leute dazu gekommen. Aber auch meine Tourmanagerin, die konnte ich mir dann aber auch erst leisten, weiß ich nicht, vor 12 Jahren, glaube ich, kam die dazu. Die ist eben auch schon dabei. Und es ist alles sehr, sehr eingespielt, total entspannt. Alle mögen sich gerne. Und man setzt sich dann irgendwann ziemlich spät nachts, meistens am Donnerstag, in den Nightliner in Hamburg. Und dann gibt es einen LKW. Und dann fährt man eben zusammen los. Da ist unser Lager. Und dann fahren wir dahin, wo wir spielen. Und dann haben alle so ihre Aufgaben. Die Sommerzeit ist eigentlich immer das Schönste, weil man dann natürlich sehr, sehr viel draußen ist und irgendwie nochmal ins Meer springt oder in den See. Und das ist jetzt für mich als Musiker natürlich total entspannt. Die anderen müssen super viel arbeiten natürlich auch. Dafür muss ich dann später mit meiner Band auf der Bühne arbeiten. Genau, und die Tage sind aber eigentlich so eine Mischung aus Urlaub, ein paar Interviews, ein bisschen Badminton spielen, joggen gehen, nochmal Mittagsschlaf machen. Das ist wirklich so gut. Und abends dann totaler Fokus auf das Konzert.
Ja, du bist, ich merke das schon die ganze Zeit, du bist ja mega erfolgreich als Musiker, aber trotzdem auch total bodenständig und für deine Fans natürlich auch sehr, sehr nahbar. Wie schafft man es denn, so wie du, trotz des großen Erfolgs nicht so abzuheben?
Oh ja, das mit dieser Abhebung, ich glaube eben einfach, dass da ganz, ganz viele Leute, naja, ich bin grundsätzlich so sozialisiert, dass niemand geiler sein sollte als der andere und sich vor allen Dingen nicht so fühlen sollte. Genau, also mir würde das gar nicht einfallen. Und ich finde auch immer noch, also ich verstehe das, wenn man 17 ist und irgendwie einen weltweiten Superhit hat, dass man dann irgendwie durchdreht, weil man ist natürlich dann nur noch am Durchdrehen. Also man fliegt hin und her, man verliert die Kontrolle und so weiter. Das sind ja dann wahrscheinlich die Schattenseiten des Geschäfts. Bei mir ist das aber so, ich meine, ich habe eigentlich bis vor 10 Jahren meine Gitarre und mein Amp und so selber noch getragen und aufgebaut. Da würde mir jetzt als letztes einfallen, irgendwie mich wie ein Popstar zu fühlen. Aber ich muss schon sagen, also ich genieße auf jeden Fall wirklich jeden Abend auf der Bühne und ich finde das total toll. Und nehme jetzt aber auch keine Drogen und bin irgendwie so weit ab von all dem, was einen dahin bringen könnte, dass man irgendwie durchdreht. Ja. Aber ich verstehe es manchmal schon. Also ich muss da mal ein gutes Wort für junge Leute einlegen, die einfach total überfordert sind mit so einer Situation, weil es ist immer schon extrem. Also viele Leute schauen dich an, du wirst bewertet. Jetzt in der Social-Media-Zeit natürlich noch viel härter. Da glaube ich schon, dass das für manche einfach nur schlimm ist. Ne? Für mich nicht. Ich bin entspannt.
Ich finde das cool. Du bist jetzt nicht nur Musiker, du bist auch Podcaster. Du kochst sehr gerne, hast einen eigenen Podcast, Lecker Mittag.
Mhm, genau.
Worum geht's in dem Podcast?
Na, also die Idee kam mir, ich habe eben damals, also habe mein ganzes Leben lang eigentlich immer Nebenjobs gemacht, um meine Musik zu finanzieren. Und da habe ich vor allen Dingen sehr, sehr viel gekocht. Also ich habe in Berlin in so einem Laden, der heißt Die Weinerei, das ist so mittlerweile eine ganz schöne Touri-Hütte geworden, den habe ich irgendwie mit aufgemacht und habe da in der Küche gestanden und habe damals schon, so unsere Idee war eben, da gab es vegan oder so gab es eigentlich noch nicht und Koriander eigentlich auch noch nicht. Und wir haben aber gedacht, ey, wir machen das jetzt und wir haben dann so ein Konzept entwickelt, wo man gesagt hat, ey, gebt uns 1 Euro für einen Teller und 1 Euro für ein Glas und ihr könnt Wein trinken und essen und am Ende zahlt ihr einfach alle das, was ihr könnt oder wie es euch geschmeckt hat. Und genau, eigentlich aus dieser Zeit ist dann schon so eine Idee entstanden, dass ich so dachte, ah, irgendwann habe ich mal Bock, irgendwas mit Leuten zu kochen und vor allen Dingen aber zu quatschen und so ist eben Lecker Mittag entstanden, dass ich dachte, ich lade jetzt erstmal Leute ein, die ich gern mag oder die ich interessant finde. Und die sollen einfach ihr Lieblingsgericht mitbringen und wir kochen das zusammen und dann wird gelabert. Also so eine Mischung aus Bioleck und Podcast.
Was kochst du privat am liebsten?
Ach, also im Moment koche ich am allerliebsten, ich glaube, Nasi Goreng koche ich gerade gerne.
Also das aus der Tiefkühltruhe oder was?
Ja, genau. Also das ist ja, das koche ich richtig gerne. Einfach aus der Tiefkühltruhe und dann in die Mikrowelle. Nee, Quatsch, nein. Also im Moment finde ich so Bali ganz gut. Ich finde gerade gut, so süß und salzig und sauer und scharf irgendwie zusammenzubringen. Genau. Aber ich bin auch speziell in der Küche. Wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das so richtig. Und im Moment ist so Bali ist so mein Kochbereich. Das heißt, ich brate Bananen an und gucke, wie die karamellisieren und so. Genau.
Ey, cool, also sehr experimentierfreudig auch.
Total, total. Ich sag mal so, mit Italien und Frankreich und Deutschland, da bin ich schon durchgekocht.
Kannst du dir auch eine eigene Kochshow im Fernsehen vorstellen?
Weiß nicht. Also ich sehe mich in erster Linie wirklich, und das habe ich jetzt auch bei dem Podcast gemerkt, ne? Ich habe den ja auch erstmal begrenzt aufgenommen auf, glaube ich, 14 Folgen. Das alles immer sehr zeitintensiv. Und ich sage mal so, also ich bin jetzt so mit meinem Musikerleben schon ganz schön ausgelastet. Und ich muss immer so gucken, wo ist da meine Grenze und also ich habe natürlich auf 1000 Sachen Bock, ne? Aber wie kann ich das so schaffen? Und ich komme eigentlich immer wieder dahin zurück, dass ich so denke, ja, aber ein gutes Lied zu schreiben ist mir immer noch das Wichtigste. Und mit meinen Leuten auf Tour zu sein, ist mir auch wichtig. Und ich könnte mir jetzt, also ich hätte schon Bock auf eine Fernsehkochshow, aber ich glaube, ich mache das nicht, weil es einfach zeitlich sich nicht ausgehen würde. Oder vielleicht sogar auch gesundheitlich, weil das ist doch, du weißt es ja selber aus dem Radio, es ist doch immer ganz schön viel Vorbereitung und sehr, sehr viel Fokus und Aufgeregtheit. Also ich glaube, so eine Fernsehsendung, wenn man da noch nicht so ein alter Hase ist, dann dauert das immer schon, also hätte ich wahrscheinlich 10 Tage Vorbereitung für eine Sendung, weil ich so aufgeregt wäre. Und das kann ich mir im Moment zeitlich nicht leisten.
Wir wollen dich noch ein bisschen privater kennenlernen. Welche Macken hast du?
Ich glaube, ich bin sehr ungeduldig. Ja, das ist meine Macke. Also ich glaube, die Ungeduld. Dass mir sehr vieles einfach zu langsam geht. Ich weiß das aber. Und das Schöne an Macken ist, wenn man erstmal verstanden hat, welche Macken man hat, dann kann man ja daran arbeiten. Aber die Ungeduld war schon immer so, also es ist schon immer so gewesen, schon als Kind, wenn ich Fußball gespielt habe, dann war ich immer 20 Minuten zu früh da und war immer schon ungeduldig, wenn irgendjemand zu spät gekommen ist. Und wenn alle, sie gerade noch Hallo gesagt haben, stand ich schon mit Stutzen und Trikot und Schuhe zu auf dem Platz. Genau, also es ist irgendwie so eine Ungeduld bei Sachen, auf die ich mich freue. Oder die irgendwie wichtig sind. Genau. Und das habe ich jetzt aber in den 43 Jahren, in denen ich lebe, habe ich das ganz gut hingekriegt, da mich zu entspannen. Also allen ihre Zeit zu geben und auch den Dingen die Zeit zu geben.
Aber das Geheimnis musst du mir verraten. Ich bin auch sehr, sehr, sehr ungeduldig. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn du einen Termin hast und der andere lässt dich warten. Und du stehst da und der kommt einfach nicht.
Ja, also genau. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es auch genau um dieses Zu-spät-Kommen. Und da meinte der eine in diesem Podcast, dass er das eben wahnsinnig respektlos findet, weil es natürlich geklaute Lebenszeit ist. Das fand ich jetzt auch schon ein bisschen zu extrem. Aber du weißt schon, was ich meine. Also genau, wenn jemand, ohne dass jetzt vielleicht ein riesengroßer Stau war, einfach 20 Minuten zu spät kommt, dann ist natürlich die Person, die da sitzt, der wurde dann die Lebenszeit geklaut. Ne? Man sitzt da und man hat, also man schenkt sich ja quasi Zeit. Und die wird einem dann irgendwie geklaut. Das Argument verstehe ich, aber bei mir ist trotzdem so, dass ich mich mittlerweile wirklich entspannt zurücklehne, weil ich das bei manchen Leuten dann auch schon weiß und ich mich dann trotzdem freue. Und manchmal muss man auch mal gönnen können, so, ne? Und ja, also ich weiß nicht, ob das der Trick ist. Ansonsten sehe ich es eigentlich immer so, dass ich gerade bei mir so dran bin, dass ich denke, ja, vielleicht bist du aber einfach auch viel zu schnell und vielleicht musst du auch ein bisschen langsamer machen. Das hat jetzt nichts mit Warten zu tun. Also jemand sitzen lassen ist doof. Aber bei den anderen Sachen versuche ich wirklich da, mich meditativ zu entspannen.
Was war deine größte Dating-Panne?
Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich bin so lange schon verheiratet und wirklich in einer schönen Beziehung, dass ich mich nicht mehr erinnern kann. Das muss irgendwann in ganz jungen Jahren gewesen sein. Also dass ich einfach so, zwischen 16 und 23 habe ich schon das Gefühl, dass ich mich sehr, sehr oft einfach falsch verliebt habe, was jetzt gar nicht so richtig an den anderen Personen lag, sondern einfach an mir, dass ich, glaube ich, immer, dass ich mir einfach immer Leute ausgesucht habe, die jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut gepasst haben. Also das war eigentlich eine durchgehende Panne.
Zurück zur Bühne. Was war dein peinlichster Bühnenmoment bisher?
Oh, peinlichster Bühnenmoment, glaube ich, mit 18 oder so, also auch schon sehr lange her. Da bin ich auf die Bühne gegangen in Attendorn. Das ist so ein sehr, sehr kleiner Ort, ich glaube, an der holländischen Grenze. Es waren noch gar nicht so viele Leute da. Und ich bin damals auf die Bassdrum aufs Schlagzeug gestiegen, also noch im ersten Song. Und wollte dann von da oben runterspringen, weil ich das irgendwie gut fand. Ja, damals war ich noch sehr agil. Also da bin ich dann wirklich gerne überall rumgekraxelt und von Balkonen gesprungen ins Publikum und keine Ahnung. Und da habe ich das dann gemacht, mit einer Gitarre in der Hand bin ich auf die Bassdrum gestiegen und mein Schlagzeuger hat mich auch schon so komisch angeguckt. Und dann wollte ich eben auf die Eins runterspringen. Es hatte sich aber meine Hose in so einer Bassdrum-Schraube verheddert. Und dann bin ich gesprungen und habe dann quasi die Bassdrum hinter mir hergezogen, das Podest runter. Die Bassdrum ist mir auf den Rücken gefallen und ich bin auf die Gitarre gefallen und dann mussten wir das Konzert erstmal für eine Stunde unterbrechen, weil ich mir irgendwie den Rücken verknackst habe. Und das war noch, bevor ich den ersten Ton gesungen habe. Genau, und das Publikum hat einfach nur mit offenem Mund dagestanden und meine Band auch. Genau, das war, glaube ich, bis jetzt so das Dümmste, was ich gemacht habe. Schön dumm.
Schön dumm. Am 23. Juli, wie gesagt, präsentieren wir dich in Zingst. Wenn du auf der Bühne beim Konzert stehst, es gibt bestimmt immer wieder irgendwelche Momente, wo du als Musiker sagst, oh, nicht schon wieder. Was nervt dich an einem Konzert am meisten oder bei einem Konzert?
Wenn ich ehrlich bin, nervt mich da nichts. Also ich hätte jetzt sonst gesagt, manchmal nerven die Songs, die man schon über 3000 Mal gespielt hat. Aber das stimmt eben nicht. Also bei vielen Kolleginnen und Kollegen ist das so. Das weiß ich nicht, wenn man sich ein Interview anhört mit, sage ich mal, Sting und es geht um das Thema Every Breath You Take oder so, ne? Den hat er jetzt wahrscheinlich schon 3,5 Milliarden Mal gespielt. Dann sagt er immer, ja, ist manchmal langweilig und deswegen spielen wir den heute mal als Jazz-Version. So ist es bei mir noch nicht und ich habe irgendwie keinen Generv auf der Bühne. Weil so der absolute Grund, warum ich den ganzen anderen Kladderadatsch mache, sind ja genau diese 2 Stunden auf der Bühne, weil das ist wirklich dann mit Abstand das Allerschönste. Und irgendwie habe ich mich da ganz gut eingerichtet. Also früher hat es immer genervt, wenn man auf die Bühne gegangen ist und man hat den scheiß Sound oder es hat alles geschiebt oder so. Aber seitdem ich einen guten Tonmann habe, also ich glaube jetzt so seit, wie gesagt, 20 Jahren, habe ich das nicht mehr. Und ich kann mittlerweile, wir sind mittlerweile so professionell, dass wir jetzt, sage ich mal, auf dem Hurricane Festival, wo es alles sehr schnell gehen muss, da gehe ich auf die Bühne und mache mir meine Ohrpröppel rein. Also ich habe so In-Ear-Kopfhörer, so wie eigentlich mittlerweile alle. Und der Sound ist gut, es ist Hall auf meiner Stimme, es ist alles da, ich kann das Publikum hören, es klingt super und dann kann ich mich eigentlich sofort fallen lassen und es gibt nichts, was nervt. Es ist einfach nur schön.
Und in diesem Zusammenhang freuen wir uns auf ein wirklich, wirklich schönes Konzert mit dir am 23. Juli in Zingst auf der Festwiese mit Ostseewelle, mit Bosse und mit Hunderten, mit Tausenden Menschen, die dich feiern. Aki, wir danken dir.
Das sind über Tausende. Die sollen alle kommen, du. Ich freue mich so sehr auf euch und genau, alle sollen rumkommen und ich hoffe, wir beide sehen uns auch.
Ostseewelle Podcast.